Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen guten Morgen und einen ganz schönen Sonntag. Ich heiße Sie heute hier am Südtirol 1 Frühstückstisch willkommen zu einem garantierten Highlight in unserer Frühstücksgeschichte. Der Jurist und Linkspolitiker Gregor Gysi wird 1989, im Moment nach dem Fall der Berliner Mauer, Parteichef der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED. Genau in der Phase, in der sich die Partei neu erfinden muss und wahrscheinlich kein anderer den Job gerne hätte machen wollen. Mut ist etwas, das wir alle in unseren Politikern sehr schätzen und worüber wir uns mit dem inzwischen Chef der Europäischen Linken natürlich auch ausführlich unterhalten werden. Einen schönen guten Morgen und willkommen, Gregor Gysi.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Morgen.
Es freut mich sehr, dass Sie endlich einmal Südtirol besuchen und zwar auch bleiben. Wir werden hören, dass Sie auf einen Sprung schon öfters vorbeigeschaut haben bei uns im Land, über den Reschen drüber, aber noch nie so richtig hier geblieben sind. Und es freut mich sehr, dass wir einfach jetzt 2 Stunden lang Zeit haben, um Sie auch als Menschen so ein bisschen kennenzulernen und dass Sie uns diese Zeit schenken, weil Sie momentan ein sehr, sehr gefragter Mann sind. Wir haben gerade vorhin gesprochen, auf Ihrem Handy schon wieder Anrufe, Sie sollen Interviews in Berlin geben.
Ja, ich habe meine erste Nacht in Südtirol verbracht und muss Ihnen sagen, was so traumhaft schön ist, ist erstens der Blick auf die Berge. Wenn man aus Berlin kommt, schätzt man das besonders. Und zweitens, am Hotel vorbei fließt ein reißender Fluss. Das Geräusch ist fantastisch. Zwar musste ich dann doch nachts das Fenster schließen, weil es mir zu laut war. Aber ich finde das Geräusch fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist so Natur pur.
Dann herzlich willkommen mittendrin und hier auf Südtirol 1. Da gibt es diese kurzen, diese absolut politischen Interviews, ein paar Minuten, in denen es um Tagespolitisches geht, in denen der Politiker in Menschen wie Gregor Gysi gefragt ist, Chef der Europäischen Linken und heute unser Gast hier in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Oder natürlich sowas wie dieses hier. Also wir sitzen den Vormittag lang zum Frühstück zusammen, diese Autobiografie, ein Leben ist zu wenig, liegt hier vor uns. Der Zeitaufwand ist groß, die Konzentration nicht ganz so, weil es mehr ums private Plaudern geht zum Kaffee. Sind diese Interviews anstrengender für Sie, Herr Gysi?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ab und zu spreche ich schon gerne mehr in der Tiefe und etwas breiter. Aber ich kann auch sehr kurz sein. Ich weiß noch, dass ich einmal 2 Minuten im Bundestag hatte und brauchte nur 1,5. Also dann konzentriere ich mich aber auch auf 1 oder 2 Sätze, mehr nicht.
Das ist gut. Und wenn Sie dann so wie jetzt 2 Stunden lang über sich selbst Rede und Antwort stehen, machen Sie das nur, damit dieses Buch unter die Leute kommt? Oder ist es auch manchmal für Sie ganz spannend, so ein bisschen erzählen zu dürfen, vor allem in einem Land, das Sie vielleicht noch nicht so sehr als Menschen kennen?
Wissen Sie, wenn man sich so wie ich in die Öffentlichkeit begibt und wenn man dann in der ersten Reihe der Politik stand und wenn man dann noch eine Autobiografie veröffentlicht, dann hat man gar nicht das Recht, Nein zu sagen. Dann muss man auch bereit sein, Interviews zu geben. Ich muss das zwar alles ein bisschen reduzieren, weil ich ja dachte, dass ich mehr Zeit habe, wenn ich aufhöre als Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Das war allerdings ein Irrtum. Ich habe nicht mehr Zeit, aber meine Kinder haben immerhin den wichtigen Satz zu mir gesagt, du hörst jetzt aber besser und anders zu.
Und das ist schön.
Ja, und das liegt daran, dass ich Verantwortung abgegeben habe und deshalb in Notsituationen war ich immer verlässlich, aber jetzt interessiere ich mich auch für den Alltag.
Kommt daher auch Ihre Lockerheit? Also man hat bei Ihnen das Gefühl, an Abenden, so wie diesen Vortragsabend, den Sie im Brunnektar gehalten haben, dass Sie sehr mit sich im Reinen sind, dass Sie sehr entspannt über alles sprechen können. Kommt daher diese Lockerheit?
Wahrscheinlich. Es hängt auch mit dem Alter zusammen. Man weiß ja dann, wie schnell oder wie langsam sich Dinge nur verändern. Und es gibt natürlich Entwicklungen, die mich stören, auch richtig stören. Aber es gibt dann wieder auf der anderen Seite auch so eine andere Entspanntheit und Ruhe, dass ich sage, es gibt so ein paar Sachen, die ich eben noch erleben will, unbedingt. Also zum Beispiel gibt es ja den Staat Israel. Das ist richtig und wichtig, aber ich möchte auch noch den Staat Palästina erleben. Das muss noch passieren, bevor ich sterbe, finde ich zumindest. Sowas. Also, und dann gibt es andere Sachen, wo ich weiß, das erlebe ich nie. Das ist einfach zu weit entfernt. Und da gibt es schon so Momente, aber auch da bin ich abgeklärter. Ich spreche jetzt mit Israelis und Palästinensern viel offener, viel entspannter als früher.
Also auch Zukunftsträume. Hier heute auf Südtirol 1 von Gregor Gysi. Einen schönen Sonntagvormittag hier auf Südtirol 1. In der DDR, da war er einer der wenigen freien Rechtsanwälte damals, die auch Systemkritiker verteidigt haben. In der Politik war er sich auch meist nicht zu schade für die problematischeren Baustellen. Gregor Gysi heute in Feuer und Flamme, unserem Promi-Frühstück immer sonntags um diese Zeit. Jetzt abseits von Ost und West und den Themen Deutschlands. Wie fühlen Sie sich im Süden, wenn Sie hier in Südtirol sind?
Also ich finde den Süden insgesamt spannend und interessant, und zwar auch wegen seiner Esskultur. Also was mir gefällt, schon in Tirol und Österreich, aber auch in Südtirol, überhaupt dann auch in Italien, in Spanien, in Portugal, in Griechenland, es wird ganz anders, viel schärfer gewürzt, und das mag ich. Auch die Würste, auch der Speck, all das finde ich geradezu toll. Was die Deutschen allerdings besser können als alle im Süden, ist Frühstücken. Aber zu Abend kann man hier überall hervorragend essen.
Was gibt es bei Ihnen zum Frühstück, also wenn Sie jetzt daheim sitzen?
Na, da gibt es Kochschinken, rohen Schinken. Dann brauche ich dazu Meerrettich. Dann habe ich dazu Tomaten mit Salz, Pfeffer und Zwiebeln. Dann habe ich vielleicht noch, mache ich ein Brot, da ist dann Leberwurst, darauf ist Käse, darauf sind Gurken, also mehrere Schichten. Das ist sehr ausgiebig bei mir, so ein Frühstück.
Ehrlich, wirklich Tag für Tag oder nur
Tag für Tag. Und ich koche mir auch jeden Morgen ein Ei. Das ist mir auch ganz wichtig. Natürlich ein weichgekochtes. Und dann esse ich abends wieder. Ich esse am Tage nicht. Ich frühstücke gut und dann esse ich abends wieder. Mittag, was früher mal die wichtigste Mahlzeit war, auch bei den Deutschen, Mittag verkommt, so Schritt für Schritt.
Okay.
Das Abendbrot wird immer wichtiger. Da essen jetzt auch die meisten warm. Das hat sich auch geändert. Mhm. Früher gab es ja da bloß so ein Brot oder sowas. Auch ganz interessant, welche Veränderungen in der Esskultur ich seit meiner Kindheit erlebt habe. Es gab in Deutschland in den 50er Jahren nur deutsche Restaurants. Heute ist ein deutsches Restaurant eine Rarität. Also überall gibt es Italiener, Griechen, Chinesen und so weiter. Also viele internationale Küche. Das finde ich auch gut. Aber ich muss mal sagen, ab und zu muss es auch mal ein deutsches Restaurant geben, wo du mal eine Kohlroulade kriegst oder eine gefüllte Paprikaschote oder weiß ich was.
Was fällt Ihnen an den Menschen hier in Südtirol auf, jetzt wo Sie das erste Mal länger ein bisschen hier waren?
Also sie sind sehr geduldig, stelle ich fest. Sie haben Zeit. Also das, was mir im Berufsleben immer völlig fehlt. Und das finde ich schon mal sehr angenehm, weil wenn du irgendwo hinfährst, wo eine Ruhe und eine Entspanntheit herrscht, steckt dich das an. Also du kommst noch als Hektiker an und dann sagst du, das hat ja hier keinen Sinn, es dauert hier alles seine Zeit. Die haben alle sehr viel mehr Ruhe. Naja, dann musst du dich darauf einstellen. Das finde ich angenehm. Das finde ich selbst in Deutschland schon angenehm, der Unterschied zwischen dem Süden, also in Bayern ist alles viel hektischer, und dem Norden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Rostock, da braucht alles seine Zeit. Und das finde ich beides angenehm. Ich bin auch gerne in Bayern, aber dann bin ich eben auch hektisch, und wenn ich dann im Norden bin, dann werde ich wieder ruhiger und entspannter. Und hier habe ich so eine entspannte, ruhige Atmosphäre festgestellt. Man hat sich mit allem abgefunden, dass man Teil Italiens ist und aber doch sehr selbstständig ist, und man kennt die Vorteile davon, Italiener zu sein, und die Nachteile, und gleicht das alles aus. Ich glaube, das hängt mit dem Schicksal einer solchen Bevölkerung zusammen. Das haben ja die Deutschen in dieser Form nicht erlebt. Also sie haben zwar eine Besatzungszeit erlebt, ist ja noch was anderes, aber dass sie Teil eines anderen Landes wurden. Mhm. Und was mir gefällt, ist, wie man sich darauf eingestellt hat. Man akzeptiert es nicht ganz, aber doch schon. Also es ist so eine Mischung, also zumindest nach meinem Eindruck.
Mhm. Gregor Gysi heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Er selber sei ja recht in Ordnung, habe aber ein bisschen die falsche Partei. Es wird ihm oft gesagt, und dann fragt er, welche denn die richtige sei, und dann folgt Gelächter und ein, da haben sie auch wieder recht. Gregor Gysi, wie machen wir die Linke den Wählerinnen und Wählern heutzutage wieder schmackhafter?
Naja, natürlich, die Linke ist geschwächt. Der Staatssozialismus ist gescheitert. Das hat auch die Parteien, die immer eine Distanz hatten zur Sowjetunion, wie zum Beispiel die italienische kommunistische Partei, ganz tief mit in den Keller gerissen. Genauso in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Viele suchen jetzt eine eher nationalistische Antwort, eine rassistische Antwort. Man überlegt sich, wie man sich abschotten kann gegenüber Menschen aus anderen Teilen der Welt. Das ist natürlich eine Reaktion, die auch zu erwarten war. Sie ist bloß keine Antwort nach vorne, sondern eine Antwort zurück, kann letztlich auch nicht funktionieren. Und die Linke ist nach wie vor zu schwach. Sie muss einige Dinge beherrschen. Erstens muss sie die Geschichte so aufarbeiten, dass glaubwürdig ist, dass sie nie wieder eine Diktatur installiert. Ja. Das Zweite ist, dass sie zu Recht ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Gerechtigkeit fordert. Sie darf nie den Fehler begehen, zu sagen, wir machen antiökologisches Verhalten so teuer, dass sich das nur noch bestimmte Leute leisten können und die anderen werden einfach sozial ausgegrenzt. Das wäre völlig falsch. Überhaupt das Thema der sozialen Gerechtigkeit ist ganz wichtig. Und dabei muss sie allerdings Folgendes bedenken, was sie zu selten bedenkt. Es gibt Arbeitnehmer, die wählen CDU in Deutschland, die Konservativen, und erklären mir das so. Die sagen, ja, bei euch bekäme ich wahrscheinlich einen höheren Lohn, es wäre sozial gerechter, aber ich befürchte, dass mein Betrieb schlösse oder ins Ausland ginge. Deshalb wählen wir lieber die CDU, dann lohnt sich mein Streik, wenn die Wirtschaft funktioniert, dann kann ich mehr erreichen. Das ist ja auch nicht dumm gedacht, sag ich mal.
Was sagen wir den Menschen?
Ja. Und deshalb sage ich wieder ihr müsst den Leuten klar machen, dass bei euch die Wirtschaft funktionierte.
Mut ist etwas, was man mit Gregor Gysi sehr verbindet. Sie schreiben wirklich auch in Ihrer Autobiografie, Sie haben keine Angst.
Das liegt daran, dass ich habe einen Mangel an negativer Fantasie. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass was passiert. Also es ist gar nicht eine Heldentat, dass ich angstfrei bin. Und dadurch ich kann mich natürlich erschrecken oder so, das schon. Aber ich weiß noch, als ich den ersten Tandemsprung in der DDR machte mit einem Fallschirm, der war in der DDR verboten und wurde dann 1990 in den letzten Zügen erlaubt. Und dann riefen die mich an und fragten, ob ich bereit bin, da den ersten Tandemsprung zu machen. Ja klar, sag ich, mache ich. Und so. Und dann erledige ich einen Termin. Wissen Sie? Ich fahre dahin.
Ja.
Und dann sagt der mit mir gesprungen ist, ja, passen Sie auf, es wäre schön, wenn Sie Ihre Beine hinter Beine machten. Gut, sage ich, ja. Und so. Dann sitze ich im Flugzeug, immer noch einen Termin. Und dann macht er die Klappe auf. Ich setze mich vorne hin und sage, Moment mal, hier soll ich rausspringen. Verstehen Sie? In dem Moment kommt das erst bei mir.
Ja, ja.
Ich kann Ihnen nicht erklären, wie das kommt. Das ist genauso beim Zahnarzt. Ich sitze im Wartezimmer und denke, wann komme ich denn endlich dran? Erst wenn ich auf dem Stuhl sitze, fällt mir ein, wie unangenehm das ist. Und ich glaube, das ist ein Vorteil.
Ja.
Wenn man vorher schon sich das immer alles vorstellt und so, dann macht man das nicht. Ja, es ist ja auch überhaupt, also das menschliche Gehirn ist ja schon eine komische Einrichtung. Was man alles vergisst und was man sich merkt. Ja, das ist doch wirklich interessant. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Im Januar 90 ging es um Existenzfragen. Partei auflösen, nicht auflösen. Was wird aus der DDR? Wie wird sich eine Einheit vollziehen? Also jeden Tag. Ich hatte nur wichtige Termine. Und zwischendurch stand, also bei 18 Terminen, stand drin Gespräch mit Prinz Klaus in der Residenz des holländischen Botschafters. Sag ich, ja, und was will Prinz Klaus von mir? Das war der Gatte von der damaligen Königin Beatrice. Und da sagen die, wissen wir nicht. Sag ich, na schön, also ich da hektisch hin. Dann saß da jemand, na der war die Ruhe, aber die ausgesprochene mecklenburgische Ruhe. Der sprach etwa in dem Tempo. Tja, wissen Sie. Och, dachte ich werde ja wahnsinnig. Ich gehe gleich gedreht durch die Decke. Ich halte das gar nicht aus. Und dann war das aber interessant bei mir, dass ich merke, das hat gar keinen Sinn. Und dann sackte ich im Stuhl zusammen und ließ mich auf seine Zeit ein. Und drei Termine danach sind ausgefallen, weil ich einfach nicht wieder rauskam. Und dann haben wir uns richtig gemütlich unterhalten. Und wissen Sie, was sein Anliegen war? Sein Anliegen war, ob ich mich als Parteivorsitzender nicht darum kümmern könnte, dass rundum um die schönen mecklenburgischen Seen keine McDonald's-Buden gebaut werden.
Nein.
Und es gibt bis heute keine McDonald's-Bude direkt an einem mecklenburgischen See. Und das liegt an Prinz Klaus. Sehen Sie, und alle anderen Termine an dem Tag waren viel, viel wichtiger. Ich erinnere mich an keinen einzigen.
Ja, Gregor Gysi, nicht nur als Politiker, sondern vor allem auch als Mensch schauen wir mit ihm zurück auf 70 Jahre.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Jeden Morgen ein Ei, es gehört dazu am Frühstückstisch, daheim in Berlin-Pankow, bei unserem heutigen Gast hier, dem Politiker und Juristen Gregor Gysi. Viele Zeitungen, ein ganzer Berg und ein voller Frühstückstisch. Aber das Haus ist leer. Sie leben alleine, Herr Gysi. Ist Frühstück alleine manchmal einsam?
Also Frühstück allein finde ich schön, weil ich ja eher ein Morgenmuffel bin. Das heißt, ich spreche ja morgens gar nicht so gerne. Und wenn dann schon ich vollgesabbelt werde die ganze Zeit, das ist mir gar nicht recht, abends allein zu essen. Das ist einsam. Mhm.
Und unterhält Sie da Musik auch oder haben Sie da die Regeln?
Ja, das mache ich natürlich auch. Ich bin übrigens sehr verschieden. Ich liebe klassische Musik, aber auch wieder, ich mag Mozart. Ich muss aber zugeben, ich mag auch Wagner. Mhm. Also das habe ich mal Lothar de Maizière, ein Freund von mir, der letzte Ministerpräsident der DDR war, gestanden, da hat er dann zugegeben, dass er auch Johann Strauss mag. Also gegenseitig Geständnisse abgelegt. Aber wissen Sie, ich mag dann auch mal, weiß ich was, Lena oder nee, wie heißt die also die Namen kann ich mir
ja,
nicht merken.
Durchaus Popmusik.
Aber, ja, so Popmusik, ja, ja. Aber dann muss ich auch in der entsprechenden Stimmung sein. Das ist eben ganz unterschiedlich.
Wir versuchen es einfach mit Lena und Satellite jetzt hier auf Südtirol 1.
Gut.
Okay.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Gregor Gysi, Chef der Europäischen Linken, zentrale Figur im Formationsprozess der SED damals und der Schaffung einer bundesdeutschen linken Partei nachher. Herr Gysi, Sie haben immer gesagt, 1989-90, das war keine echte Wiedervereinigung, das war ein Beitritt der DDR. Gibt es eine Chance, die Versäumnisse von damals noch aufzuholen irgendwie?
Nein. Nein, es gibt Sachen, die vorbei sind und gelaufen sind, die kriegt man dann nicht mehr repariert. Ich werde Ihnen sagen, ich vergleiche das wie folgt. Das Grundgesetz sah ja eine zweite Möglichkeit vor. Da hätte eine neue Verfassung, das steht übrigens immer noch im Grundgesetz, im Artikel 146, entworfen werden müssen und die hätte zur Volksabstimmung gestellt werden müssen, sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und dann wäre, wenn Sie so wollen, ein neuer deutscher Staat entstanden, der die Rechtsnachfolge für die DDR und für die alte Bundesrepublik angetreten wäre. Und der Unterschied ist folgender, wenn Sie die arme Nichte sind und Sie haben einen reichen Onkel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie beziehen zusammen eine neue Wohnung, dann haben Sie auch als arme Nichte die Chance, doch noch diesen und jenen Vorschlag zu machen, wie das in der Wohnung aussehen soll. Oder Sie ziehen zu Ihrem Onkel. Das ist der Beitritt. Dann haben Sie keine Chance.
Bei Paaren ist das auch so.
Ja, also, dann hat man keine Chance. Und was ich auch dem Bundeskanzler mal gesagt habe, ist, dass ich nicht verstehe, warum sich den Osten nicht angesehen haben und nicht 10 Sachen übernommen haben für ganz Deutschland. Und zwar, ich sage Ihnen auch warum. Das hätte das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen angehoben. Sie hätten sich gesagt, obwohl wir eine Diktatur hatten, haben wir immerhin 10 Sachen hervorgebracht, die so gut sind, dass sie jetzt in ganz Deutschland eingeführt werden. Und für die Westdeutschen hätte es bedeutet, dass mit der Vereinigung das Erlebnis verbunden worden wäre, dass durch das Hinzukommen des Ostens in 10 Punkten ihre Lebensqualität erhöht wird. Ein solches Erlebnis ist ihnen nicht gegönnt worden. Und das hat Folgen. Zum Beispiel, nennen wir ein paar Beispiele. Das flächendeckende Kindertagesstättennetz. Das wird ja jetzt auch Schritt für Schritt in Deutschland eingeführt, aber jetzt bringt es keiner mehr mit dem Osten
in
Verbindung. Wenn man das damals gemacht hätte und gesagt hätte, ja, da sind die weiter als wir, das übernehmen wir. Ja. Oder die Nachmittagsbetreuung an Schulen. Wenn du willst, dass Frauen wirklich chancengleich sind, dann und trotzdem Kinder haben, dann musst du etwas anbieten, was die Kinder am Nachmittag machen sollen. Sonst kann sie ja immer nur halbtags tätig sein, etc. Und dann sagt die Wirtschaft wieder, ihr fehlen die Fachkräfte. Und wir schaffen nicht die Bedingungen, dass die Frauen, die ja auch Fachkräfte sind, wirklich arbeiten können. Oder nehme ich ein anderes Beispiel. Das war die Tatsache, dass ja die Ferien der Kinder länger dauern als der Urlaub der Eltern.
Ja.
Wenn du eine Oma hast, ist ja gut. Aber wenn nicht, was dann? Ja. Und da gab es eben in der DDR Kinderferienspiele an den Schulen und es gab Kinderferienlager von den Unternehmen. Hätte man ja sagen können, gut, für Unternehmen vielleicht nicht, aber staatlich kann man sie ja machen. Also mit anderen Worten, man hätte auch diese Idee übernehmen können. Dann gab es noch etwas, das waren die Polikliniken. Und zwar waren die so, da war ein Hausarzt, zu dem bist du gegangen und dann waren alle Fachärztinnen und Fachärzte im selben Gebäude.
Ja.
Und du konntest gleich hingehen und das war übrigens auch effizient. Sie brauchten ja weniger Buchhaltung und vieles andere mehr. ich sage das ja auch nur als Beispiel, es hätten auch andere Sachen sein können. Aber es wäre wichtig gewesen. Es gibt übrigens eine interessante Sache, die, glaube ich, einmalig in der Welt ist. Und zwar war es in der DDR so, dass ein erwachsener Mann, der sexuelle Beziehungen zu einem männlichen Jugendlichen einging, sich nur dann strafbar machte, wenn sich ein erwachsener Mann auch strafbar machte, der das mit einer weiblichen Jugendlichen machte. Mhm. Verstehen Sie? Mhm, ja. Also Ausnutzung eines Abhängigkeitsverhältnisses und sowas. Aber es war nicht mehr generell strafbar. Und in der Bundesrepublik machte sich der erwachsene Mann mit einem Jugendlichen immer strafbar. Und das war interessant, dann haben die diskutiert. Und dann sagte die DDR-Seite, ja, wir können ja den schwulen Männern nicht sagen, bis gestern war es erlaubt, morgen ist es wieder kriminell. Und dann sagte der Westen, wir können DDR-Recht nicht übernehmen. Und wissen Sie, was das Ergebnis war? Wir hatten 3 Jahre lang diesbezüglich unterschiedliches Strafrecht. Ja. Das merkst du natürlich nicht von einer Stadt zur anderen, aber in Berlin war es grotesk. Ja. Weil es war in Ost-Berlin erlaubt und in West-Berlin kriminell. Da sagten die Schulen immer, lass uns in den Osten fahren, da ist es erlaubt. Ja, ja. Und das 3 Jahre lang und dann hat man das Ostrecht eingeführt, ohne dass es jemand bemerkt hat. Und der Witz ist, dass es, glaube ich, in der Rechtsgeschichte es vorher niemals gab, dass in einer Stadt, in 2 Dritteln der Stadt etwas Kriminelles und in 1 Drittel der Stadt erlaubt ist. Das ist, glaube ich, einmalig in der Geschichte. Ja, das haben wir eben. Und da merken Sie das Missverhältnis. Ja. Verstehen? Was wäre denn nur so schlimm gewesen? Wenn man so siegt, wie die Bundesrepublik Deutschland über die DDR gesiegt hat, kann man doch sagen, großzügig. Klar, da sind sie einen Schritt weiter, übernehmen wir und so. Aber nein, es gab keine Großzügigkeit. Und wissen Sie, was ich immer sage? Was ganz wichtig ist, übrigens auch für persönliche Beziehungen, man muss aufhören können zu siegen. Wenn man nicht aufhören kann zu siegen, verliert man. Man gewinnt nicht wirklich. Und das ist auch, ich sage Ihnen, wenn Sie einen Partner haben und Sie haben ihn zum 3. Mal besiegt, nicht noch ein 4. Mal, dann können Sie zum Anwalt gehen. Also 3-mal reicht.
Wir können nur lernen.
Dann wird es demütigend.
Gregor Gysi heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Und gleich die Südtirol 1 Nachrichten ab 10 vor 11.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag. Herzlich willkommen zur 2. gemeinsamen Stunde in diesem Frühstücksratscher mit Gregor Gysi aus Berlin heute. Buchautor, Jurist, Politiker, Vorsitzender der Europäischen Linken. Also auch über die Grenzen Deutschlands hinaus hat er fast Popstar-Status unter den Politikern. Auf kaum einen Frühstücksgast habe ich im Vorfeld so viele begeisterte Rückmeldungen bekommen, auch wie ihn. Und ich beneide dich sehr, dass du ihn persönlich kennenlernen darfst. Man muss aufhören, siegen zu wollen. Sonst verliert man und gewinnt nie. Das ist für mich vielleicht das Schönste, was wir in der vergangenen Stunde lernen haben können von ihm, politisch und privat. Auch privat weiß er, was Scheitern heißt. Er lebt inzwischen seit Jahren alleine in Pankow in Berlin. Man kann ihn lieben oder hassen. Vorbei an ihm kommt man nicht. Und ich freue mich auf die 2. Stunde mit ihm im Gespräch über zähe Koalitionsverhandlungen, sein erstaunlich verlässliches Bauchgefühl in manchen Dingen und über preußische Sturheit, die von Südtirol dann auch nicht ganz fremd ist. Zu Südtirols beste Musik mit. Einen schönen Vormittag, willkommen zurück. Ja, ob nun Staatspräsident Mattarella oder Senatspräsidentin Casellati, Italien beißt sich gerade die Zähne an der Regierungsbildung aus. Einer der Schwerpunkte der letzten Tage und Wochen auch in den Südtirol 1 Nachrichten. Mit Blick nach Rom rechnen wir in Südtirol ja eher damit, dass nichts vorwärts geht. Aber in Berlin, da haben uns diese ewigen Koalitionsverhandlungen schon eher überrascht aus Südtiroler Sicht. Gregor Gysi, Ihr Gefühl jetzt darüber im Nachhinein?
Also, das ist ein Warnschuss gewesen, der leider von der etablierten Politik nicht verstanden wird. Wir hatten vor 500 Jahren die Reformation, weil die katholische Kirche ihre absolutistische Macht übertrieb. Nicht aufhören konnte zu siegen. Und dann entwickelte sich die Reformation in Gegenwehr dazu. Dann haben aber die Reformatoren übertrieben und dadurch entstand die Gegenreformation. Es ist ganz spannend, sich das anzusehen. Was haben wir jetzt für eine Situation? Die großen Konzerne und Banken haben eine Weltwirtschaft begründet. Sie haben Beschäftigte, Dienstleistungs- und Produktionsstätten auf allen 5 Kontinenten, in Australien, in Afrika, Asien, Europa, Amerika. Das wollten sie, daran verdienen sie auch gut. Sie wussten auch, dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt, die sie regulieren kann. Das wollten sie auch, das wussten sie auch. Aber sie haben eine Sache angerichtet, mit der sie nicht gerechnet haben. den weltweiten Lebensstandardvergleich. Bisher war die soziale Frage eine nationale Frage. Und Sie haben daraus eine Menschheitsfrage gemacht. Mhm. Und der Menschheitsfrage stellt sich jetzt keiner. Weil alle sagen, abschotten, abschotten, ja, ich will es nicht sehen. Ja. Und die Gegenreaktion dazu ist Trump. Mhm. Trump sagt, ich will die Geschichte zurückdrehen, ich möchte zum nationalen Egoismus zurückkehren. Das ganze Internationale geht mir auf die Nerven. Wenn Sie so wollen, haben wir das auch bei der Regierung in Polen, in Ungarn, in Dänemark, in Holland, in Österreich. Und wir haben die Le Pen, die Front National in Frankreich und wir haben die AfD in Deutschland und in Italien haben wir das auch. Mit anderen Worten, wir haben überall Bewegungen, die sagen, wir müssen die Geschichte um 60 Jahre zurückdrehen. Abgesehen davon, dass ich nicht die geringste Lust habe, im Deutschen Reich wieder zu leben, kommt noch hinzu, dass es gar nicht geht. Du kannst zwar Schäden anrichten, aber du kannst niemals Geschichte wirklich zurückdrehen. Die Aufgabe der Linken wäre es jetzt, eine Antwort nach vorne zu finden. Das klingt aber leichter, als es ist. Weil die Unterschiede so gravierend sind, wenn ich den afrikanischen Lebensstandard mit dem europäischen vergleiche. Aber wir haben uns natürlich darauf ausgeruht, dass viele Afrikanerinnen und Afrikaner ja gar nicht wussten, wie wir in Europa leben. Aber nun haben sie ein Handy, nun wissen sie es. Ja. Verstehen Sie? Technologie bringt auch immer gesellschaftspolitische Veränderungen, eine neue Technologie. Und darauf muss man jetzt eine Antwort suchen. Das Zweite, weshalb Trump gewählt worden ist, und das wird völlig unterschätzt, liegt daran, dass das politische Establishment abgelehnt wird. Die Hälfte der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner war eben nicht bereit, Frau Clinton zu wählen, weil sie gesagt haben, die gehört derart zum politischen Establishment, das wollen sie nicht. Und die Wahl der AfD in Deutschland ist auch ein Warnschuss in der Richtung. Jetzt setzen wir fort, was wir vorher hatten, die Große Koalition, mit sehr viel Würgerei und allem drum und dran. Und meine Befürchtung ist, in 4 Jahren wird die AfD noch stärker. In 4 Jahren wird der Druck, das politische Establishment abzulehnen, noch größer. Ich will aber keinen deutschen Trump. Also sage ich, muss die Linke jetzt versuchen, eine andere Politik zu machen, was aber schwer ist.
Und noch eine Befürchtung, die kennen wir. Es gibt viel Stillstand zu erwarten, sagen auch Sie. Gregor Gysi im Sonntagsratschau auf Südtirol 1. Südtirol 1 heute mit dem deutschen Linkspolitiker Gregor Gysi. Ein Mann, der immer einen guten Riecher für Entwicklungen hatte. Nur ein Beispiel mache ich Ihnen jetzt. Also morgen genau vor 20 Jahren, am 23. April 1998, da haben Sie, Herr Gysi, im Deutschen Bundestag skizziert, welche Folgen die bevorstehende Euro-Einführung für Europa haben könnte. Und da waren so viele Dinge drin, die die Euro-Krise bis ins kleinste Detail vorausgesagt haben. Macht Sie eher Ihr scharfer Verstand zum Propheten oder Ihr Bauchgefühl?
Ich habe alles. Ich habe einen Bauch, ich habe Gefühle und ich habe auch ein Gehirn. Also insofern muss ich immer alles zusammen einsetzen. Die Kombination macht es letztlich. Was der Fehler bei der Einführung des Euro war, ist ja ganz einfach. Es gab keine abgesprochenen sozialen Standards, keine ökologischen Standards, keine steuerlichen Standards, nichts gab es damals. Und wenn du dann eine gemeinsame Währung machst, wird das billigste Angebot zum Maßstab. Und das führte zum Beispiel in Deutschland auch zur Agenda 2010, also zur Senkung der Reallöhne, zur Senkung der Realrenten etc., mit verheerenden Folgen. Wenn man das umgekehrt gemacht hätte und gesagt hätte, wir machen einen Angleichungsprozess und wenn dieser Angleichungsprozess ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann führen wir eine gemeinsame Währung ein, dann wäre es vernünftig gewesen. Nun gibt es aber bei uns welche, die sagen, raus aus dem Euro. Das sage ich nun wieder nicht, weil das ist immer ein bisschen kompliziert. Ich werde es Ihnen gleich erklären. Wenn du dann einen Schritt gegangen bist, kannst du nicht wieder auf Null zurück. Verstehen Sie? Weil das könnte jetzt auch zu schweren sozialen Verwerfungen führen. Es ist ja auch gar nicht gesagt, dass wir das alte europäische Währungssystem wiederbekommen. Vielleicht sagt Italien nein und sagt, also wenn wir die Lira wiederbekommen, dann soll die nicht wert sein, dann drosseln wir den Export aus Deutschland und erhöhen unseren eigenen Export. Also kannst du ja alles, sind alles große Fragen, die dann entstehen. Deshalb bin ich da dagegen. Ich werde Ihnen ein Beispiel sagen. Ich war ein strikter Gegner des Einmarsches auch der Bundeswehr in Afghanistan. Weil alles, was Sie mir erzählt haben, was Sie da erreichen, nichts davon ist passiert. Ganz im Gegenteil, die Armut hat sich vergrößert und so weiter. Wenn ich jetzt aber Kanzler wäre, könnte ich nicht einfach am selben Tag alle Soldaten zurückholen, ja, weil dann alle Leute, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, von den Taliban hingerichtet werden. Also muss ich das Problem lösen. Verstehen Sie, wenn einmal ein falscher Schritt A gegangen ist, kannst du nicht wieder auf Null zurück, sondern musst dir dann eine Lösung Richtung B überlegen.
Es gilt ja auch fürs Private. Also man kann Dinge nicht rückgängig machen, sondern sie einfach so gut wie geht. Ja, beweisen, dass man daraus gelernt hat und einfach. Gibt es irgendwas
mit. Wenn Sie falsch geheiratet haben, können Sie nicht zum Standesamt gehen und sagen, ich streiche, sondern das ist ein komplizierterer Weg, das wieder aufzulösen.
Mit Blick zurück auf Ihr privates Leben, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten oder am liebsten anders gemacht?
Na, vieles, aber das werde ich Ihnen nicht erzählen, weil ich ja nicht gerne über das Privatleben spreche. Aber ich sage Ihnen, eine Sache würde ich nicht wiederholen. Wenn ich heute noch mal gefragt werden würde, es ist Dezember 89, ob ich Parteivorsitzender werde und ich wüsste, was alles danach passiert, würde ich Nein sagen.
Was Ihnen wahrscheinlich auch keiner verdenken würde, weil damals.
Es war eine schlimme Zeit danach zunächst, aber ich bin dann preußisch stur. Wissen Sie, ich kann da nicht weggehen. Ich habe zu dem CDU, zu einem CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden mal gesagt im Bundestag, wissen Sie, wenn Sie mich von Anfang an netter behandelt hätten, wären Sie mich schon lange los, aber so nicht. Und das stimmt, dann bleibe ich. Ich habe ja meine Autobiografie gelernt, ein Leben ist zu wenig. Ein Leben ist zu wenig. Und zwar meinte ich damit, dass ich bisher 6 Leben geführt habe. Die Kindheit und Jugend, dann die Studentenzeit, dann mein Anwaltsleben in der DDR, dann die ganze politische Wendezeit 1989-90, das war mein 4. Leben. Und dann wurde ich Bürger der Bundesrepublik und da war mein 5. Leben, wo ich von der großen Mehrheit der Bevölkerung, der politischen Klasse und der Journalistinnen und Journalisten abgelehnt wurde. Und das Problem war, dass ich mich ja nicht so negativ sah. Also ich hatte ja zu mir eine andere Meinung als die meisten. Einer kann ja nur Recht haben. Und dann ringst du eben um deine Akzeptanz. Mhm. Und das habe ich gemacht und das ist mir gelungen. Und mein 6. Leben ist das, wo ich doch jetzt von der Mehrheit der Bevölkerung, auch in der politischen Klasse bis hin zur CDU, auch bei Journalistinnen und Journalisten akzeptiert werde und sie sagen, nee, so schlecht ist er gar nicht. Er hat ja und so weiter, was weiß ich. Und das 6. Leben ist viel angenehmer als das 5., ehrlich gesagt. Aber wenn ich wieder im Dezember 89 wäre, wüsste ja ich, dass ich erst durch das ganze 5. Leben durch muss. Und dann muss ich Ihnen sagen, kommt mein 7. Leben. Das ist das Alter. Das steht ja in meinem Epilog. Ich bin wild entschlossen, das Alter zu genießen. Das stimmt. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, wann es für mich beginnt.
Das war sehr schön. Bei Ihrem Vortrag in Bruneck im Februar jetzt, da haben Sie eine Flasche Weißwein genossen beim Sprechen. Das war sehr schön, weil man einfach gemerkt hat, Sie sind schon wild entschlossen zum Genießen. Schön. Gregor Gysi heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Hey, hier am Südtirol 1 Frühstückstisch heute der deutsche Linkspolitiker Gregor Gysi. Mit der DDR damals verbinden ja viele bei uns in Südtirol, die auch nie dort waren zu den Zeiten, recht schwarze Bilder. Also Mangelwirtschaft, Gängeleien, Bespitzelungen, auch familienintern. Sie betonen neben den Dingen, in denen die DDR hinten war, auch immer sehr die, in denen sie vorne war, Herr Gysi. Vielleicht Ihr Eindruck damals bei Ihrem ersten offiziellen Besuch im Westen. Erinnern Sie sich daran?
Ich war das erste Mal, dass ich im Westen war, das war im Januar 88. Die Mauer fiel im November 89. Und zwar hatte mich das Kulturzentrum der DDR in Paris eingeladen, zum Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR zu sprechen. Das ist natürlich ein Traumthema. Genau darüber will man in Paris sprechen. Und war überwältigt. 1000 verschiedene Autos. Ich freute mich, dass ich die 8 verschiedenen aus der DDR kannte. Dann ein Käseladen mit über 300 Sorten. Ich bitte Sie, die wusste ich, kriege ich in meinem Leben nicht mal mehr durchprobiert. In meiner Kaufhalle gab es 4 Sorten. Dann habe ich eine Kundgebung erlebt, da schimpften die auf die Regierung, was das Zeug hielt, das imponierte mir. In Gaststätten konnte ich mich hinsetzen, wo ich wollte. Das habe ich alles genossen. Und ich habe mich natürlich nicht beschäftigen können mit Schulen und Universitäten und Kindertagesstätten, Einrichtungen und Krankenhäusern. Das konnte ich alles gar nicht beurteilen. Aber eine Sache konnte ich beurteilen, die mich entsetzt hat. Mhm. In Paris, im Louvre, hängt von Leonardo da Vinci die lächelnde Mona Lisa. Und ich wusste, dass sie sauer ist, wenn ich nicht vorbeigehe und sie mich nicht auch einmal anlächeln darf. Also entschied ich mich, mit der Metro zum Louvre zu fahren und den Eintritt zu bezahlen. Und die Kosten für die Metro und den Eintritt machten mich pleite. Und ich wusste, in der DDR, wenn ich mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu einem Museum fahre, kostet mich das öffentliche Verkehrsmittel und der Eintritt fast nichts. Und das ist eine Frage, die mich bis heute beschäftigt. Wie ermögliche ich, dass alle Menschen in einem Land den Zugang zu Kunst und Kultur sich leisten können? Und das war eine gesellschaftspolitische Entscheidung. Nun gab es wieder in der DDR die politische Zensur. Ich bin froh, dass die weg ist. Aber sozial war es eben so geordnet, dass selbst die Mindestrentnerin konnte sich jeden Film ansehen. Mittwochs waren alle Kinobesuche für Rentnerinnen und Rentner eben kostenfrei. Und so, also es gab immer solche Regelungen. Es gab zum Beispiel in der DDR eine Romanzeitschrift, die erschien einmal im Monat. Und kostete eine Mark, und da waren Romane von Dostojewski und von Puschkin, sodass die jeden Monat für eine Mark sich einen Roman kaufen konnten, auch von Franzosen, von Briten und so weiter. Da mache ich mir ständig Gedanken. Es gab nie eine soziale Ausgrenzung in der Bildung. Eine politische schon, Pfarrerskinder hatten das schwerer, etc. Aber nie eine soziale. Und heute haben wir eine massenhafte soziale Ausgrenzung. Finde ich gar nicht gut. Also der gleiche Zugang zu Kunst und Kultur und eine völlige Chancengleichheit in der Bildung, das sind so meine Hauptanliegen, wo ich die Bundesrepublik Deutschland gerne verändert sähe. Es kommt dann noch hinzu, dass ich den Niedriglohnsektor, wir haben den größten in Europa, das müssen Sie sich mal überlegen, der Niedriglohnsektor in Deutschland ist größer als der in Italien, ist größer als der in Griechenland. Den müssen wir überwinden und die prekäre Beschäftigung auch. Diese ganze Leiharbeit und die ständigen Befristungen und so weiter. Mhm. Wissen Sie, und die jungen Leute kriegen fast meistens nur befristete Verträge und dann beschwert sich die Union, dass sie keine Kinder kriegen. Da sage ich, na, wenn ich selber nur einen Vertrag von 8 Monaten habe, gar nicht weiß, was aus mir danach wird. Wie soll ich denn dann verantwortungsbewusst Kinder in die Welt setzen? Sie müssen wissen, jedes Jahr sterben mehr Deutsche, als geboren werden. Dann ärgere ich immer die Union und sage, da brauchen wir noch mehr Flüchtlinge.
Ja. Italien dasselbe. Ja. Wir hören gebannt zu. Gregor Gysi heute auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Der Sonntagvormittag im Gespräch mit Polit-Urgestein Gregor Gysi ist es. Nach dem Rücktritt als Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, da wollten Sie eigentlich etwas ruhiger leben und arbeiten. Ist Ihnen aber nicht ganz gelungen, sagen Sie. Aber wenn es dennoch freie Tage gibt jetzt, einen freien Sonntag wie heute und Sie mehr Zeit für sich haben, wofür sind Sie da Feuer und Flamme, wie diese Sendung heißt? Also was machen Sie da gerne?
Daran kann ich mich ehrlich gesagt kaum erinnern. wenn, dann trödle ich rum. Also ich habe ja ein Fahrrad in meinem Haus. Dann fahre ich eine halbe Stunde Rad, das ist für mein Herz gut. Dann dusche ich mich natürlich, dann pflege ich mich. Dann mache ich relativ spät mir ein sehr gutes Frühstück. Das genieße ich dann auch. Und wenn ich dann immer noch Zeit habe und nicht diktieren muss und sowas alles, na, dann fange ich an zu lesen.
Sie haben Ihr Herz gerade eben angesprochen. Es geht Ihnen gesundheitlich, also Sie sehen aus wie Hammer, wie keine 70, sondern wie 62.
Ist das ein Angebot?
Nein, das ist wirklich so. Das meine ich ganz, ganz ernst. Und also meine Mutter, die wird auch 70, das gleiche Jahrgang wie Sie. Nichts gegen meine Mutter, aber so, wenn ich sie daneben sehe, dann, meine Mutter sieht auch sehr jung aus, aber das ist wirklich...
Naja, ich sage Ihnen, wie das kommt. Die Politik fit. Sorgt dafür, dass du ständig Adrenalinstöße kriegst. Deshalb werden ja Politikerinnen und Politiker kaum krank. Sehen Sie mal, haben Sie mal erlebt, dass ein Kanzler eine Woche wegen Grippe fehlte?
Nein. Ich dachte immer, dann erfährt man das einfach nicht. So, dann ist
das ja, das würdest du mitkriegen, wenn er eine ganze Woche nicht da wäre. Würden Journalisten mitkriegen, würden sie ja darüber schreiben, etc. Nein, das passiert nicht. Und zwar liegt das daran, dass du immer wieder so aufgepoppt und aufgemäppelt wirst. Und dann hörst du auf. Und dann brechen bei allen die Krankheiten aus.
Ja.
Bei allen. Und ich hatte auch eine Pause von 3 Jahren in der Politik und da brachen auch bei mir die Krankheiten aus. Ja. Genauso wie bei Kohl, als er aufhörte als Kanzler und so weiter. Das ist wirklich ganz interessant, wie das läuft. Und ich wusste immer, also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich nie Krebs kriege. Also weil meine Familie kennt Krebs nicht. Aber mein Vater, mein Großvater, alle hatten Herzprobleme. Ja. Immer das Herz ist die Schwäche. Na schön, also darauf habe ich mich eingestellt. Dann hatte ich auch meine Infarkte und so. Und dann weiß ich noch, bei meinem ersten Infarkt sagte mein Herzarzt zu mir, naja, Sie müssen nicht denken, dass das zu Ende ist. Da kommen noch mehr in dem Jahr. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sterben und werden in Würde beerdigt oder Sie stehen das durch, dann können Sie auch hinterher 20 Jahre lang pflegefrei sein. Und dann habe ich ihm zugehört, habe gesagt, wissen Sie was, ich habe mich gerade für die zweite Variante entschieden.
Hat er das wirklich so gesagt? Ja, Ärzte sind manchmal...
So sind sie mit mir, weil ich auch so bin. Ich verstehe das ja auch, diese Art von Humor. Und dann, und jetzt geht es mir richtig gut. Schön. Ich muss natürlich bestimmte Tabletten nehmen und so, das ist schon klar. Aber ich fühle mich fit. Ich fahre ja auch jetzt Ski und da fahre ich natürlich Abfahrtsski. Was ja auch nicht typisch ist für einen 70-Jährigen.
Das stimmt. Über den richtigen Moment des Aufhörens sprechen wir vielleicht nachher noch so ein bisschen weiter. Gregor Gysi in Feuer und Flamme heute.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Ja, hier in Feuer und Flamme wie gewohnt der Endspurt mit Gregor Gysi heute, unserem politischen Gast aus Berlin. Es war mir eine Freude. Sie sind bereit, oder? Politik zu betreiben heißt?
Ständig sich der Aufmerksamkeit zu stellen und selbst aufmerksam zu sein und Zusammenhänge zu begreifen.
Das Schwierigste als Rechtsanwalt war für mich immer?
Hoffnungslose Fälle, wo du aber der Überzeugung war, dass das Ergebnis ungerecht ist.
Ein würdevoller politischer Abgang ist?
Rechtzeitig. Rechtzeitig. Und zwar zu einer Zeit, wo die Akzeptanz für dich, dein Ansehen einigermaßen in Ordnung ist. Das hat Kohl versäumt, das hat Merkel versäumt, das versäumen die meisten. Und sie hätten ganz anders abgehen können, wenn sie einen anderen Zeitpunkt gewählt hätten. Und da mir das klar war, habe ich eben entschieden, 2015 als Fraktionsvorsitzender aufzuhören. Da war meine Akzeptanz relativ groß. Wenn ich jetzt gewartet hätte, wenn ich das heute noch wäre, verstehen Sie, man baut ja dann auch ab. Ja. Irgendwann sagen Sie, was quatscht der da für ein dummes Zeug, kann er nicht mal und so. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Und dadurch bin ich eben ein Stück verantwortungslos geworden. Nun bin ich allerdings Vorsitzender der Europäischen Linken geworden oder Präsident heißt das ja da. Das ist natürlich schön. Das erste Mal in meinem Leben bin ich Präsident. Ich war so oft Vorsitzender. Aber abgesehen das davon hört sich natürlich gut, ist das natürlich auch eine Herausforderung. Ja. Da habe ich weit über 30 Parteien, mit denen ich es da in Europa zu tun habe. Das heißt natürlich auch viel reisen, viel reden, viel machen. Ja. Und die Linke muss ja wenigstens das Gegenüber zur Rechtsentwicklung werden. Dem muss sie sich ja stellen. Und das gerade in Europa. Und um einen Satz zu Europa zu sagen, die EU ist in einem furchtbaren Zustand. Aber wir müssen sie retten, weil es noch nie Kriege zwischen den Mitgliedsländern der EU gab, wenn wir zurückgehen zu den alten Nationalstaaten, beginnen auch die Kriege in Europa wieder. Und wir haben inzwischen eine europäische Jugend. Die meisten jungen Leute lernen Englisch. Ja. Die fahren mal in dieses Land, mal in jenes. Sie arbeiten dort, sie studieren dort und so. Wenn wir denen sagen, wir kehren wieder zurück zum alten Nationalstaat, zu Grenzbaum und Pass, dann gibt es unten Konflikt zwischen Deutschland und Italien. Dann führen wir wieder die Visumspflicht ein. Oder was denn denkt die Jugend? Wir haben eine Meise. Deshalb sage ich immer, wir Alten sind verpflichtet, für die Jugend Europa zu retten.
Gut, letzte Frage. Wenn Sie uns jetzt Mittagessen kochen würden, was gäbe es?
Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich Ihnen entweder gefüllte Paprikaschote anbieten oder Kohlroulade.
Ein echter Klassiker.
Schön. Ja, klar. Cool. Und das habe ich gelernt zu kochen. Ich konnte gar nicht kochen, aber da hatte ich eine gute Freundin, die mich unterrichtet hat. Und da muss ich mir Schritt für Schritt aufschreiben, ja, sonst bringe ich alles durcheinander.
Ich glaube, es würde uns schmecken. Vielen, vielen Dank, Gregor Gysi. Wenn Sie möchten, die letzten Worte hier auf Südtirol 1 an Südtirol gehören noch Ihnen.
Südtirol ist ein schönes Land. Sichern Sie und behalten Sie Ihre schöne Natur. So wenig wie möglich Eingriffe. Und versuchen Sie vor allen Dingen die Älteren das Leben zu genießen. Und noch ein ganz wichtiger Tipp an die Älteren. Reden Sie bloß nicht so viel über Krankheiten. Das macht nicht gesund. Glauben Sie es mir.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr.